You know where your business would be without you. Imagine where it could go with more of you. Well, with Wix, you can create a website with more of your vision, your voice, your expertise. Wix gives you the freedom to truly own your brand and do it on your own, with full customization and advanced AI tools that help turn your ideas into reality. Scale up without being held back by cookie-cutter solutions and grow your business into your online brand. Because without you, your business is just business as usual. Take control. Go to Wix.com.
Der Konflikt um die Zukunft von ThyssenKrupp, der beschäftigt nicht nur viele Menschen hier bei uns im Ruhrgebiet, sondern ist gerade auch Thema im Bundestagswahlkampf.
Wir werden Stahlproduktion, Stahlverarbeitung auch noch in 100 Jahren in Europa und in Deutschland sehen. Das ist etwas, was gebraucht wird. Und deshalb ist es zentral, dass wir alle Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Stahlproduktion in Deutschland und Europa auch zukunftsfähig gehalten werden kann.
Wir brauchen in Deutschland Stahlindustrie. Und wir brauchen sie, wenn es eben geht, im europäischen und wenn es vielleicht noch besser geht, auch im nationalen Eigentum. Ich teile Ihre Einschätzung über die Bedeutung der Stahlindustrie. Das ist keine Old Economy. Also Sie haben hiermit meine Zusage, dass ich mich um das Thema kümmere.
Das waren Olaf Scholz und Friedrich Merz, die Kanzlerkandidaten von SPD und CDU, in seltener Einigkeit. ThyssenKrupp ist Thema der großen Politik. Mal wieder, muss man sagen. Deswegen wollen wir heute darüber reden, warum ThyssenKrupp die Politik braucht, aber auch, warum die Politik immer wieder bereitwillig eingreift bei dem inzwischen ziemlich stark angeschlagenen Konzern. Und wir stellen die Frage, ist es eigentlich sinnvoll, dass die Politik sich da immer einmischt?
Am Abgrund. Die ThyssenKrupp-Story. Ein Podcast der WAZ. Folge 5.
Mein Name ist Oliver Hollenstein, ich bin Redakteur der WAZ. Wie immer sitzt mir gegenüber mein Kollege Ulf Meinke, Wirtschaftsredakteur der WAZ. Hallo Ulf.
Hallo Olli.
Schön, dass du wieder dabei bist. Bevor wir jetzt zum Thema kommen, lass uns doch einmal kurz zurückblicken. Vor 2 Wochen ist ja unsere erste Folge erschienen und wir haben echt richtig viel Feedback bekommen.
Ja, das war wirklich großartig. Ganz viele Menschen haben uns Rückmeldungen gegeben und haben gesagt, dass sie es toll finden, jetzt bei dem komplexen Thema ThyssenKrupp ein bisschen besser durchsteigen zu können.
Wie zu erwarten, haben dich natürlich auch die üblichen Spin-Doktoren, Einflüsterer, Berater von allen Seiten angerufen und sogar mancher, der auch im Podcast vorkam. Wir verraten natürlich jetzt keine Details, aber vielleicht kannst du etwas zusammenfassend sagen. Was sagen die denn so?
Ja, es geht ja immer ein bisschen darum, auch die Deutungshoheit zu bekommen oder zumindest Akzente zu setzen. Denk doch mal an dieses oder jenes, wird uns dann zugerufen. Also Leute, die dabei waren, schildern halt ihre Sicht der Dinge und ich finde, das ist auch in Ordnung so. Wir freuen uns ja über Feedback. Die einen sagen halt, den ThyssenKrupp-Chef Lopez, den geht er aber wirklich zu hart an und an anderen ist das wiederum noch viel zu zurückhaltend oder vornehm und ja, mit Blick auf das Bild, das wir von der IG Metall zeichnen, ist das eigentlich auch nicht anders. Wir stehen halt immer zwischen den Fronten, ne?
Ja, so soll es sein, wenn alle finden, wir Journalisten sind zu nett zur Gegenseite und zu unfreundlich einem selbst gegenüber, dann bestätigt uns das erstmal, glaube ich, oder Ulf?
Ja, sehe ich auch so. Wir freuen uns wirklich über alle Zuschriften, die wir bekommen und man findet uns ja auch in den einschlägigen sozialen Netzwerken wie LinkedIn zum Beispiel und wir freuen uns auch wirklich, wenn es Kommentare gibt bei Spotify. Wir wollen Gesprächsstoff liefern.
Genau, schreibt uns sehr gerne, wir freuen uns da wirklich sehr drüber. Auch sonst war ja einiges los in den vergangenen Wochen bei ThyssenKrupp. Es war Hauptversammlung, aber auch der Kanzler war da. Olaf Scholz hat vergangenen Dienstag dem Werk von ThyssenKrupp Steel in Duisburg einen Besuch abgestattet. Warum?
Ja, es ist halt Wahlkampf und dann begibt sich ein Kandidat auf Wahlkampftour. Ruhrgebiet ist dann immer ein wichtiges Ziel. Hier leben viele Menschen.
Ist eine alte SPD-Hochburg auch ein wichtiges Areal für einen SPD-Kanzlerkandidaten.
Man sprach mal von der Herzkammer der Sozialdemokratie. Da zeigt man natürlich, dass man präsent ist als Kandidat. Es war ein bisschen anders als bei vorhergehenden Besuchen. Diesmal konnten wir nicht so viel ihn begleiten. Er war auch am Hochofen. Es gab auch Gespräche mit den Beschäftigten, auch ein Gespräch mit dem Vorstand. Da waren wir außen vor. Aber hinterher hat sich dann Scholz aufgestellt zu einem Statement, ausgerechnet an der Mahnwache. Es geht ja auch sehr viel um Bilder im Wahlkampf. die Fotos, die transportiert werden, die Fernsehbilder, die entstehen. Also das war ein ganz klares Statement. Ich bin hier bei den Beschäftigten. Ich stehe an der Seite der Beschäftigten. Die haben sich auch um ihn herumgestellt und alles quasi am Bürgersteig.
Diese Mahnwache ist das, wo die seit, glaube ich, 200 Tagen ungefähr vor dem Werkstor protestieren gegen die Sparpläne.
Exakt. Da ist ein großes Schild an dem Betriebsratsbüro. Das ist ja dann auch direkt im Hintergrund gewesen. 198 Tage stand da drauf, als der Kanzler da war. Ja, es ist jetzt ein Bild, was da produziert wird.
Was hat denn Scholz dann für die Kameras gesagt? Was war das Statement, was er mitgeben wollte?
Ja, das ist immer so ein ganz klassisches Gedränge auch. Viele Fernsehteams sind da, besonders viel Trubel. Unsere Producerin Anja Wölker und ich, wir haben uns da unter die Leute gemischt und Scholz blieb schon eher allgemein. Die Botschaft, es braucht Stahl in Deutschland und wir stehen an der Seite der Beschäftigten. Im Zweifel werden wir auch mithelfen, dass es weitergeht. Er hat ja sowas gesagt wie, auch in 100 Jahren wird es Stahl noch geben und dafür werde ich meinen Beitrag leisten. Aber er hat auch den Punkt gemacht, wir brauchen grünen Stahl. Ich glaube an den grünen Stahl und grüner Stahl heißt ja dann auch, es soll mithilfe von Wasserstoff statt Kohle Stahl erzeugt werden in Zukunft.
Sein Konkurrent Friedrich Merz von der CDU, der war bei diesem ganzen Thema grüner Stahl vor einigen Wochen etwas zurückhaltender. Auch das ging groß durch die bundesweite Presse. Was hat der gesagt?
Ja, am besten hören wir uns einfach das Zitat mal im O-Ton an.
Ich glaube persönlich nicht daran, dass der schnelle Wechsel hin zum wasserstoffbetriebenen Stahlwerk erfolgreich sein wird. Wo soll der Wasserstoff denn herkommen? Den haben wir nicht. Und wenn wir das mit Wasserstoff machen, dann ist die Tonne Stahl immer noch mindestens 300 Euro teurer, als so, wie sie bisher konventionell erzeugt wird. Wo soll das Geld denn herkommen? Es wird ja nicht preisgünstiger, es wird nur noch teurer.
Ja, es gab danach diesem Zitat eine sehr zugespitzte Debatte, weil mancher hat es verkürzt auf Merz glaubt nicht an grünen Stahl. Wenn man jetzt aber sich das genau anhört, dann merkt man, er hat sich ja differenzierter geäußert und ich finde, das ist auch schon in Ordnung, so wie er es beschreibt. Also diese Bedenken, die Merz da formuliert, die habe ich ehrlicherweise auch. Also die Frage, wie schnell geht das, ist durchaus berechtigt.
Ja, diese Zweifel kann man haben, ne? Das stimmt. Aber es gibt eine zusammenfassende Deutung von Scholz und Merz, die schon deutlich sagen, auch in den O-Tönen, die wir am Anfang gehört haben, die Politik steht weiter an der Seite von ThyssenKrupp, oder?
Die Politik steht an der Seite von ThyssenKrupp. Die spannende Frage ist natürlich, wie macht man das und wie hilft man dem Unternehmen?
Dazu kommen wir später. ThyssenKrupp war ja schon immer ein Unternehmen mit engen Verbindungen zur Politik. Schon der Aufstieg von Krupp im 19. Jahrhundert wäre eigentlich ohne die gut gepflegten Verbindungen von Alfred Krupp in die Politik nicht denkbar gewesen. Er selbst hat zwar immer gesagt, ich bin Unternehmer, ich bin kein Politiker, aber er hat dann doch ganz gut die Strippen gezogen. Ein wesentlicher Wachstumstreiber, gerade in der ersten Phase des Unternehmens, war dann auch die Waffenproduktion.
Ja, und auch später waren die Krupps gut darin, die Verhältnisse für sich zu nutzen, freundlich gesagt. Wir haben das in Folge 3 ja schon einmal erwähnt. Alfred Krupp von Bohlen und Halbach hat sich mit den Nationalsozialisten arrangiert. Historiker befassen sich auch gerade jetzt wieder mit der Frage, wie der Unternehmer NS-Organisationen wie die SS finanziell unterstützt hat. Also das Thema ist wieder aktuell.
Kein Unternehmen, heißt es immer, hat in der damaligen Zeit so viele Zwangsarbeiter beschäftigt wie Krupp.
Richtig, und bei den Nürnberger Prozessen wurde Alfred Krupp auch zu einer Haftstrafe verurteilt. Er befand sich dann in Haft. Im April 1945 wurde er auf dem Gelände der Villa Hügel festgenommen. Anfang 1951 war es dann erst, dass er wieder frei kam. Auch Krupps Stiftungschefin Ursula Gater sagte erst vor wenigen Jahren nochmal, Krupp habe ohne Zweifel Schuld auf sich geladen. Und ja, das hatte auch mit Politik zu tun.
Vielleicht gehen wir da noch mal in einer späteren Folge drauf ein, denn das ist ein total spannendes Thema. Wir haben diese Verbindung mit der Politik auch immer mal am Rand der vergangenen Folgen schon angesprochen, also gesprochen über die Schließung von Rheinhausen, über die Fusion mit Thyssen, die Besetzung von Posten in der Krupp-Stiftung. Irgendwie war da immer die Politik involviert. Oft haben sich sogar hochrangige Politiker sehr aktiv eingeschaltet. Das ist schon ein Muster, oder?
Man denkt dann an Johannes Rau beispielsweise, der 20 Jahre, also von 1978 bis 1998 Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen war, ein SPD-Mann. Auch er war ganz eng bei ThyssenKrupp-Themen immer dran, etwa bei der Fusion Krupp-Thyssen. Ja, und auch die Manager, die haben versucht, einen guten Draht zur Politik zu halten. Berthold Beitz, der langjährige Stiftungschef, Gerhard Kromme, der lange Aufsichtsratsvorsitzender war und von der Krupp-Seite kam. Alle waren immer bemüht, einen guten Draht zu haben, gute Netzwerke in die Politik.
Der letzte interessante Schritt in diesem Thema war eigentlich ThyssenKrupp-Chefin Martina Merz, würde ich sagen, die im April 2022 den ehemaligen SPD-Vizekanzler und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel für die interessanterweise Arbeitgeberseite in den Aufsichtsrat der Stahlsparte geschickt hat. Was steckt denn dahinter?
Das war schon eine sehr spannende Personalie. Gabriel ist ja eine schillernde Figur, ein Grenzgänger zwischen Politik und Wirtschaft. Und ja, die Idee, ihn da ins Unternehmen zu holen, die war durchaus vielschichtig, weil man sich einerseits gedacht hat, als Sozialdemokrat hat er mit Sicherheit gute Drähte zu der Arbeitnehmerseite. Ich glaube, die Arbeitnehmerseite fand das auch ganz prima, dass die da einen hatten, der ihre Sprache spricht und sie versteht, vielleicht auch ihre Interessen einbringt. Naja, und Gabriel ist ja ein Mann aus Niedersachsen und man hat sich vielleicht auch überlegt oder ganz gewiss auch überlegt, dass dieser Niedersachse hilfreich sein kann, da einen guten Draht in dieses Land zu haben, weil da befindet sich einer der ganz, ganz großen Kunden von ThyssenKrupp Steel, nämlich Volkswagen, also eine der großen Marken, einer der ganz wichtigen Akteure in der deutschen Industrie. Und wir haben da auch noch den Stahlkonzern Salzgitter, auch niedersächsisch. Und da gab es immer mal wieder die Gedankenspiele, ThyssenKrupp Steel mit Salzgitter zusammenzubringen, sowas wie eine deutsche Stahl AG zu schmieden. Und das geht nur dann, wenn die Politik mitmacht.
Wir wissen ja, so richtig gut ausgegangen ist es für Gabriel oder mit Gabriel bei ThyssenKrupp nicht. Wir haben über diese legendäre Aufsichtsratssitzung gesprochen, wo er das Unternehmen verlassen hat dann im vergangenen Sommer. Ich glaube, um Gabriel müssen wir uns keine Sorgen machen. Der hat genug andere Mandate, um nicht in Armut zu verfallen. Aber lass uns vielleicht mal ein bisschen mit Abstand etwas allgemeiner und systematischer analysieren. Warum interessiert sich die Politik so für ThyssenKrupp?
Gibt's mehrere Gründe. Allein schon die Größe des Unternehmens ist ein Punkt. Selbst beim geschrumpften ThyssenKrupp-Konzern ist das nach wie vor so. Jetzt immer noch rund 100.000 Beschäftigte. In Gänze vor ein paar Jahren waren es noch 150.000 Arbeitsplätze. Im Stahl sind es zwar 27.000 Arbeitsplätze, in Anführungsstrichen nur, aber die sind gerade direkt bei uns vor der Haustür. Das haben wir auch schon in unserer Folge, in der wir die Rolle der IG Metall beschrieben haben, sehr gut analysiert, finde ich. Und naja, das Unternehmen ist extremst vernetzt in andere Industriekonzerne hinein. Und dann hängen an den Stahlarbeitsplätzen halt noch ganz viele weitere Arbeitsplätze bei den Verarbeitern und bei den Zulieferbetrieben und eben auch diese Verbindung in die Autoindustrie ist ganz, ganz wichtig.
Also insbesondere hier in NRW im Ruhrgebiet gab und gibt die Stahlindustrie ja sehr, sehr vielen Menschen Arbeit. Wenn diese Arbeitsplätze wegfallen, hat eigentlich die ganze Region ein Problem. Kann man das eigentlich beziffern, wie viele Arbeitsplätze das sind?
Ja, das sind auf jeden Fall Zehntausende. Die 27.000 direkt im Stahl Beschäftigten habe ich erwähnt. Dann wird immer ein Faktor XY genannt. Das ist mit Sicherheit schwer, direkt auf die Stelle hinter dem Komma auszurechnen. Aber wir reden auch, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, auch über eine strukturschwache Region. Mhm. Wenn man sich Duisburg anschaut, die Stadtteile da, also da sind viele Leute, die es wirklich nicht so dicke haben. Da kann man gut verstehen, dass es auch dieses, was man unter diesem Strukturwandel beschreibt, dass das auch ein ganz wichtiger Punkt ist, weshalb dann eine Landesregierung oder eine Bundesregierung alarmiert sind, wenn die sehen, oh, da läuft das schief, da geht was in die falsche Richtung. Und da kann man einfach da nicht tatenlos zusehen, so die Einschätzung der Politik.
Wenn die Politik es mal nicht mitbekommt, kann man sich sicher sein, die IG Metall wird sie freundlich darauf hinweisen.
Ja, da gehe ich davon aus, dass alle Telefonnummern ausgetauscht sind und man dann da einen Weckruf starten kann. Aber das ist ganz klar. Da gibt es einen kurzen Draht zur Spitzenpolitik der IG Metall. Und wenn die Alarm schlagen, dann wird das gehört. Man muss natürlich auch festhalten, das ist nicht nur Alarmismus. Es geht wirklich auch um eine gebeutelte Region wie das Ruhrgebiet.
Es gibt neben diesem Argument noch handfeste volkswirtschaftliche Argumente, wo es nicht nur um die Region geht, sondern um ganz Deutschland. Denn der Stahl, du hast es eben schon mal angedeutet oder gesagt, ist eng mit den deutschen Schlüsselbranchen verbunden. Die Autoindustrie zum Beispiel als die wichtigste deutsche Branche mit den sehr, sehr vielen Beschäftigten, die braucht. Jeder, der ein Auto gesehen hat, kann sich das grob vorstellen. schon ein bisschen Stahl zur Produktion.
Ganz genau. Und wenn dann argumentiert wird, Stahl sei systemrelevant für eine Volkswirtschaft, dann lässt sich das auch durchaus nachvollziehen. Ohne Stahl laufen halt andere Branchen nicht mehr, etwa Auto. Es ist einfach die wichtigste deutsche Industrie. Und wir haben in der Energiekrise ja nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine auch gemerkt, wie fatal es ist, wenn sich eine Industrienation wie Deutschland abhängig macht von anderen Ländern, besonders von solchen, die vielleicht nicht lupenreine Demokratien sind, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Konkret würde das ja beim Beispiel Stahl heißen, wenn Deutschland statt eigenem Stahl nur noch auf Stahl aus China setzt, kann China irgendwann nicht nur die Preise diktieren, sondern im schlechtesten Fall uns sogar von der Stahlzulieferung abschneiden und damit die Autoindustrie lahmlegen.
Ja, das ist das Szenario, was von den Verfechtern der deutschen Stahlindustrie gezeichnet wird, dass man sich erpressbar machen würde. Und wir hören in letzter Zeit ja auch immer häufiger ein Argument aus der Sicherheitspolitik. Denn auch für die Rüstungsindustrie, für Waffen und Panzer wird ja Stahl benötigt. Dieses sicherheitspolitische Interesse Europas an einer eigenen Stahlproduktion, das hat uns erst kürzlich auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bass von der SPD gezeichnet, als sie hier beim Redaktionsbesuch war.
Und Merz hat das, glaube ich, auch gesagt in seiner Rede in Bochum. Ne? Der hat auch explizit nochmal darauf hingewiesen.
Und auch Scholz, der war bei der Emscher Genossenschaft in Gelsenkirchen. Der hat es nicht das Wort Panzer in den Mund genommen, aber es war auch immer sozusagen das sicherheitspolitische Interesse wurde auch beschrieben.
Das zeigt, wie stark das Thema Verteidigungsfähigkeit wieder stärker in den öffentlichen Fokus gerückt ist seit dem Ukraine-Krieg. Ist das Argument denn stichhaltig?
Ja, muss man sich genau anschauen. Die Diskussion wird auf jeden Fall auch in anderen Ländern geführt. In den USA hat der scheidende Präsident Joe Biden noch Anfang 25 verhindert, dass ein wichtiges Unternehmen US Steel von der Konkurrenz aus Japan, von Nippon Steel übernommen wird. Und als Grund nannte Biden auch Sorgen um die nationale Sicherheit. Man hätte auch erwartet, dass Trump wohl sonst das Ding absagt. Es ist in anderen Ländern auch ein Thema.
Ist das Argument denn für Deutschland stichhaltig? Also hängt unsere Rüstungsindustrie an deutschem Stahl?
Da finde ich auf jeden Fall sehr spannend, erstmal sich anzuschauen, wie die Situation faktisch jetzt ist. Wir haben Rüstungskonzerne wie Rheinmetall, die kaufen schon heute nicht mehr den Stahl, den sie einbauen bei ThyssenKrupp, weil diese Werke, die das mal gemacht haben, längst geschlossen sind. Also konkret im Jahr 2021 wurde das Grobblechwerk von ThyssenKrupp in Duisburg geschlossen und ich hatte im Mai 2024 mal die Gelegenheit, mit Rheinmetall-Chef Armin Pappberger zu sprechen und ich habe ihn gefragt, ob er den Stahl für Panzer auch bei ThyssenKrupp einkauft und seine Antwort war ganz klar, nein, Deutschland kann das nicht mehr liefern. Also das ist jetzt ein wörtliches Zitat. Pappberger sagte, ThyssenKrupp war der einzige Hersteller für Panzerstahl. Die haben das vor 3 Jahren geschlossen. Zitat Ende. Und auch Salzgitter liefere keinen Panzerstahl mehr an Rheinmetall. Pappberger sagt einfach kurz und knapp, ich kaufe den heute in Schweden.
Halten wir mal fest, es gibt ein großes Interesse der Politik an ThyssenKrupp und mindestens 2 Argumente für die Politik, die Sicherung der Arbeitsplätze und das andere die Relevanz der Komponente Stahl für viele Industrieprodukte. Ob nun auch Panzer dazugehören, darüber können wir jetzt diskutieren, ob man eine deutsche oder eine europäische Lösung braucht, aber das sind, glaube ich, die 2 Kernargumente.
Heißt ja auch nicht, dass man nicht noch aus der Flüssigphase, wie das dann so schön heißt, also aus dem Roheisen dann Panzerstahl machen könnte, aber im Moment wird es halt nicht gemacht.
Okay, also das sind die 2 Argumente und die werden immer vorgebracht, oder? Also ich glaube, das ist das, was wir immer wieder hören.
Ja, wir haben das auch schon von Armin Laschet etwa gehört, dem Vorgänger von Hendrik Wüst als Ministerpräsident. Armin Laschet war ja auch zwischenzeitlich mal, war ja auch mal Kanzlerkandidat der CDU, also ein wirklich einflussreicher Politiker. Und in der Corona-Krise hat er für ThyssenKrupp gekämpft. Ich erinnere mich noch ganz gut daran. Frühjahr 2020, da ist auch wieder die Wirtschaft eingebrochen wegen Corona. Und ThyssenKrupp musste die Produktion drosseln, weil Konzerne wie Volkswagen einfach nicht mehr so viel abgenommen haben. Und dann irgendwann gab es einen Anruf aus der Staatskanzlei. Der Ministerpräsident wolle sich äußern zu ThyssenKrupp und der hat dann auch ganz klar Stellung bezogen.
Was hat er damals gesagt?
Seine Botschaft war, der Stahl ist, und dann dieses Zauberwort, systemrelevant. Also sprich, wir lassen euch nicht im Stich, wenn es hart auf hart kommt. Laschet sagte, Zitat, unser Staat hat ein substanzielles Interesse am Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit dieser Branche und der Sicherung der damit verbundenen Arbeitsplätze. Stabilität in Krisenzeiten und Unabhängigkeit von geopolitischen Verwerfungen sind zwingende Erfordernisse für die Versorgungssicherheit ganzer Wirtschaftszweige und machen die deutsche Stahlindustrie systemrelevant für Deutschland.
Ja, das ist das Kernargument, mal auf den Punkt gebracht, und das nutzt die Politik immer, wenn es um ThyssenKrupp geht.
Ja, man kann natürlich auch eine andere Position einnehmen. Ne?
Lass uns da mal drüber reden, weil das ist ja für uns auch die spannende Frage, wie plausibel sind denn die Argumente, die da vorgebracht werden? Wenn ich jetzt ein überzeugter Liberaler wäre, würde ich wahrscheinlich argumentieren, wir kaufen den Stahl im Welthandel, also genau da, wo er am günstigsten ist, lassen den Markt regieren, dann wird der Stahl dort produziert, wo er zu den besten Bedingungen produziert wird, und dann ist das halt nicht mehr bei ThyssenKrupp, aber wir haben ja ohnehin Fachkräftemangel, wir finden schon genug Arbeit für die Stahlarbeiter, die hier dann möglicherweise keinen Job mehr haben. Das wäre das klassische liberale Argument, oder?
Zumal man auch Vorprodukte nennt, dass die Stahlbranche dann immer einkaufen könnte. Das sind dann so große Stahlplatten, Brammen nennen die sich, und die könnte man hier hinschiffen nach Duisburg und dann weiterverarbeiten. Dann bräuchte man halt diese Hochöfen nicht mehr, dann bräuchte man das Energieintensive nicht mehr. Also die IG Metall spricht halt von der Flüssigphase und sagt, wir kämpfen für diese Flüssigphase, also sprich für die, gerade für die Hochöfen oder das, was danach kommen könnte. Aber das ist sozusagen der Punkt, was haben wir noch hier, was behalten wir noch hier, und ja, da beginnt dann die spannende Diskussion, was man hier noch machen kann und auf was man eigentlich nicht verzichten sollte, und es wird auf andere Branchen dann verwiesen, beispielsweise Medikamente, die knapp werden, die in Asien halt hergestellt werden nur noch, früher halt auch in Deutschland, jetzt nicht mehr, und jetzt fehlt das Zeug hier. Ne?
Das sind die Erfahrungen, die in den vergangenen Jahren so ein bisschen den blinden Glauben an den Erfolg des freien Welthandels etwas beschränkt haben, auch bei vielen in der Politik. Wir haben eben auch schon über die Energiekrise geredet, und man muss natürlich fairerweise auch dazu sagen, die weltpolitische Gesamtlage hat sich natürlich verändert. Die Gegebenheiten, der Krieg in der Ukraine, die America First Politik von Trump. Man muss sich einfach überlegen, wie stark man die Lieferketten international aufstellt und was man besser auch noch selbst herstellt. Und da ist das Argument der IG Metall, ja, lasst uns Flüssigphase, lasst uns bitte möglichst viel selber machen hier.
Genau, wir können uns nur auf uns selbst verlassen, wobei zur Ehrlichkeit auch dazu gehört, wir müssen eh was einkaufen. Ne? Wir haben die Kohle nicht mehr hier, man braucht Erze, selbst wenn man auf die Kohle verzichten könnte, weil man es mit Wasserstoff macht, Erze braucht man immer noch, also ohne Importe von außen geht es nicht. Aber das ist halt eine sehr spannende Diskussion. Wie viel behält man, was lässt man, und es will eigentlich in der Politik keiner sich hinstellen und sagen, wir helfen ThyssenKrupp auf keinen Fall. Alle wissen, die Bedeutung des Stahls ist groß, alle wissen, die Herausforderungen sind auch groß des Umbaus, insbesondere dann, wenn man halt die Stahlindustrie grün werden lassen möchte, also Stahl mit Wasserstoff statt Kohle herstellen möchte.
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Ist so ein bisschen Studium Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre jetzt.
Eisenhüttenkunde,
nicht zu viel,
oder?
Wir
können nur Eisenhüttenkunde.
Aber ich finde das immer spannend, wenn man diese Schritte mal zurückgeht. Für den Fall, dass die Politik entscheidet, sie will einem kriselnden Unternehmen wie ThyssenKrupp oder einer kriselnden Branche wie dem Stahl helfen, gibt es ja im Prinzip zwei Vorgehensweisen. Also die eine ist, der Staat gibt Subventionen, also unterstützt etwa die Investitionen in neue Anlagen, oder die zweite Möglichkeit, er wagt den Staatseinstieg, beteiligt sich also an dem Unternehmen, kauft Anteile und hat dann auch quasi die Zugriffsrechte, die ein Inhaber hat. Beides gibt es ja im Stahl schon relativ lange, richtig?
Ja, es gibt Unternehmen, da ist der Staat beteiligt. Bei ThyssenKrupp ist das halt nicht so. Aber ThyssenKrupp hat halt Subventionen in massiver Größenordnung bekommen.
Die bekannteste ist, glaube ich, die Unterstützung der ersten Produktionsanlage für grünen Stahl. Bund und Land fördern den Bau von so einer Anlage in Duisburg mit insgesamt dem gigantischen Betrag von 2 Milliarden Euro.
Man muss dazu sagen, auch andere Konzerne werden beim Aufbau dieser Anlagen unterstützt, nicht nur ThyssenKrupp, aber 2 Milliarden Euro ist natürlich ein richtiger Batzen an Geld. Und dieses Geld fließt nach Duisburg, aus Ruhrgebietssicht vielleicht auch ganz schön erstmal, ne? Also ist ja auch immer ein Kampf der Regionen, in welche Region fließt Geld, was kriegt Bayern, was kriegt Schleswig-Holstein. Hier bekommt Duisburg 2 Milliarden, 1,3 Milliarden immerhin vom Bund und 700 Millionen Euro, das ist für ein Land wie Nordrhein-Westfalen eine riesige Summe, kommen aus Nordrhein-Westfalen. Der Ministerpräsident Wüst betont auch gerne, das ist die größte Einzelförderung in der Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen.
Ja, an der Fördersumme merkt man schon, wie riesig der Investitionsbedarf für diese Anlagen ist, die grünen Stahl möglicherweise irgendwann produzieren können.
Richtig. Und man muss auch ehrlich sein, ThyssenKrupp hätte dieses Geld nicht zur Verfügung, um diesen Umbau hinzubekommen. ThyssenKrupp ist ja ein ganz großer Klimakiller, darf man durchaus sagen. Und die Idee ist ja, dass man gerade da, wo es schnell CO2-Einsparungen gibt, dass man gerade da als Politik was macht. Das ist eine große staatliche Förderung. Das Geld kommt aus Steuermitteln. Es bezahlt die Allgemeinheit. Und es sind halt echte Risiken beim Projekt vorhanden. Also man muss das Ding erstmal bauen. Es muss laufen. Und so ganz rund läuft es ja nicht nach allem, was man hört.
Darüber sprechen wir in der nächsten Folge nochmal ausführlich über den grünen Stahl, den Weg dahin. Das ist ein riesiges Thema. Ich freue mich da schon sehr drauf. Heute bleiben wir mal bei der Politik und sprechen vielleicht nochmal über die andere Option, den Staatseinstieg. Ist das denkbar bei ThyssenKrupp?
Ein Staatseinstieg liegt im Bereich des Möglichen. Bundeskanzler Scholz hat sich dazu geäußert, hat seine Position geschildert. Er muss natürlich erstmal auch eine Wahl gewinnen, um seine Position durchzusetzen. Aber seine Partei hat eine Position und wir können ja mal im O-Ton anhören, was wir da von ihm in Duisburg gehört haben.
Es darf überhaupt nichts geben, was man ausschließt, wenn es um große Veränderungsprozesse geht. Auf alle Fälle geht es darum, dass das Unternehmen zukunftsfähig aufgestellt wird.
Ähnlich hat sich Kanzler Scholz ja auch schon in einem Interview mit unseren Funke-Kollegen in Berlin geäußert. Ich zitiere ihn vielleicht nochmal, weil es eigentlich ganz spannend ist, seine Argumentationskette. Da ist er nämlich mehr ins Detail gegangen auch. Er sagte, solche Beteiligungen gab es immer wieder, zuletzt bei der Meyer-Werft in Papenburg, aber auch beim Energieunternehmen Uniper oder während der Pandemie bei der Lufthansa. Und er sagte, unser Engagement ist zeitlich befristet und soll den Unternehmen helfen, Durststrecken zu überwinden, damit mögliche Investitionen nicht am fehlenden Eigenkapital scheitern.
Ja, er spielt damit auf die Rettung der Lufthansa in der Corona-Krise und von Uniper in der Energiekrise an. Beides hat sich, muss man ehrlicherweise sagen, für den Staat am Ende als lukrativ herausgestellt. Also der Staat, die Steuerzahler haben mit diesem Invest in der Krise sogar Geld verdient. Ehrlicherweise waren das beides aber, wenn man genauer hinschaut, auch relativ gesunde Unternehmen mit einem funktionierenden Geschäftsmodell, die halt in ihrer jeweiligen Situation durch eine kurzfristige Krise in der Welt in Schieflage geraten sind. Die betriebswirtschaftliche Situation bei ThyssenKrupp ist da schon ein bisschen andere, oder?
Ach, wirklich? Was meinst du denn damit?
Ja, ich glaube, mein Kollege Meinke oder so hieß der hat schon lange mir mal erzählt, dass es ThyssenKrupp kein funktionierendes Geschäftsmodell hat. Und wir reden ja eigentlich nicht von der Krise, die bald vorbei sein kann, sondern von einem Strukturwandel, auf den sich der Konzern bisher nicht ausreichend oder an den sich der Konzern bisher nicht ausreichend angepasst hat. Also, das ist schon so oft gesagt, der Stahl aus China wird günstig bleiben und wie man grünen Stahl produziert und ob das irgendwann mal zu konkurrenzfähigen Preisen geschieht, das weiß ja noch gar niemand. Also, es kann durchaus sein, dass Stahl auf Dauer einen Zuschuss Geschäft bleibt und es eben nicht zu dem, wir gehen da mal kurz rein und dann ist das Unternehmen gerettet und arbeitet wieder selbstständig, dass das gar nicht passiert, oder siehst du das ganz anders?
Nee, das kann man so sehen. Das Unternehmen bewegt sich natürlich nicht im luftleeren Raum oder ist nur auf sich gestellt, sondern da gibt es Faktoren drumherum auch. Das nennt sich dann immer so schön Rahmenbedingungen, wenn Politik irgendwie abstrakt bleiben will. Zölle, Steuern, CO2-Kosten, ähnliches. Ja, das volkswirtschaftliche Argument für die Rettung bleibt eben die vorhin besprochene Systemrelevanz. Ne? Wollen wir das Risiko eingehen, von anderen Ländern abhängig zu sein?
Und das Argument ist ja nicht schlecht, aber es könnte bedeuten, so ehrlich muss man sein, dass man den Stahl dauerhaft finanzieren müsste.
Naja, dass der Staat dauerhaft den Stahl finanzieren soll, das ist eigentlich nicht der Plan, den alle beschreiben. Die Idee ist, erstmal eine Anschubfinanzierung zu geben, also in dieser Übergangsphase zu helfen. Aber irgendwann muss sich das natürlich schon selbst tragen, dieser grüne Stahl. Also dann muss grüner Stahl auch wie selbstverständlich in einem Auto verbaut sein. Und die Mehrkosten, die erstmal da entstehen, muss natürlich irgendjemand übernehmen. Und die Frage ist, wollen das Autokäufer tragen oder muss es da auch irgendeinen Anreiz des Staates geben?
Wir können mal reinhören, was Friedrich Merz gesagt hat zu einem Staatseinstieg. Das war auch bei dieser Veranstaltung im Januar in Bochum vor Arbeitnehmervertretern. Hier ist mal der O-Ton.
Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Es ist allenfalls mal für eine Übergangszeit gerechtfertigt, so etwas zu machen. Am Ende des Tages muss ein privatwirtschaftliches Unternehmen am Markt bestehen können. So, und deswegen, ich will es nicht völlig ausschließen, aber das kann nur eine Notlösung sein auf Zeit. Am besten wäre es, wenn wir die Stahlindustrie in Deutschland so organisieren, übrigens auch mal, ich bin ja auch in Georgsmarienhütte gewesen, auch mal mit den verschiedenen Stahlunternehmen zusammen. Es hat ja immer mal die Diskussion über eine deutsche Stahl AG gegeben, ob wir da nicht Möglichkeiten haben. Und ich würde sehr gerne sehen, dass wir im europäischen Kartellrecht etwas mehr Möglichkeiten haben. Wettbewerb findet auch im Stahlsektor nicht nur in Europa statt, sondern auf der ganzen Welt. Und wir brauchen in Europa wettbewerbsfähige Stahlproduzenten, Stahlunternehmen.
Spannend ist, da spricht er was an, was du eben auch schon mal angesprochen hast, diese deutsche Stahl AG. Ist das eigentlich eine realistische Option?
Es ist auf jeden Fall eine Option, die immer wieder diskutiert wird, nie umgesetzt wurde. Das heißt aber nicht, dass sie unrealistisch wäre. Es sind halt die Interessenlagen im Moment noch nicht so, dass es geklappt hat. Auch da ist wieder, wir sind ja hier gerade beim Thema Politik, spielt die Politik eine Schlüsselrolle. Die Idee wäre ja, Salzgitter mit ThyssenKrupp zu fusionieren, vielleicht auch noch Saarstahl mit einzubringen, also über die Bundesländer hinweg ein großes deutsches Stahlunternehmen zu schmieden. Aber es sind natürlich unterschiedliche Akteure da drin, beispielsweise eben das Land Niedersachsen und Salzgitter, das Unternehmen, stellt sich schon die Frage, warum sollten wir uns ThyssenKrupp anschließen? Die haben ja jede Menge Probleme und wenn wir jetzt mehrere Unternehmen mit Problemen zusammenlegen, dann wird das ja kein besonders gutes Unternehmen, wenn alle ihre Probleme haben. Die muss man ja auch erstmal selber lösen. Und dann ist natürlich immer auch die Frage, wer hat den Hut auf? Salzgitter ist auch ein stolzes Stahlunternehmen, lief auch lange Zeit gar nicht so schlecht mit auch einer Staatsbeteiligung. Die sagen sich, warum wir mit ThyssenKrupp? Und dann will uns Duisburg vielleicht vorschreiben, was wir in Salzgitter zu machen haben. Das sind so Gründe, weshalb das noch nicht so ganz funktioniert hat.
Aber man muss festhalten, interessanterweise ist sowohl im Saarland als auch in Niedersachsen ist der Staat schon beteiligt. Da ist ThyssenKrupp quasi der einzige von den drei Beteiligten, möglicherweise Beteiligten, der bisher keine Staatsbeteiligung hat.
Im Saarland gibt es ein Stiftungsmodell, aber da ist auch Staat mit im Boot. Ist sogar der ehemalige Außenminister Heiko Maas spielt da beispielsweise eine Schlüsselrolle. Auch da sieht man wieder, wie politisch das ganze Ding ist. Ja, ist schon interessant. Wir reden ja bei ThyssenKrupp immer über diese Staatskomponente, aber ausgerechnet ThyssenKrupp ist gerade noch ein rein privates Unternehmen.
Ich fasse mal zusammen. Nicht nur Scholz hält sich die Option eines Staatseinstiegs offen, sondern auch sein Konkurrent Friedrich Merz. Und ganz ungewöhnlich wäre eine Staatsbeteiligung beim Stahl auch nicht. Also wie gesagt, bei Salzgitter ist der Staat schon vor 25 Jahren eingestiegen. Da besitzt das Land Niedersachsen, glaube ich, sogar ein gutes Viertel der Anteile. Die Frage ist ja, wie positioniert sich eigentlich NRW-Ministerpräsident Wüst?
Erstmal positioniert er sich, ich sag jetzt mal emotional und auch bildmächtig, nämlich an der Seite der Stahlbeschäftigten.
Unser Kollege und Landtagskorrespondent Tobias Blasius würde jetzt sagen, das ist ein gewisses typisches Muster bei Herrn Wüst.
Ja, und dieses Muster ist auch schon früh erkennbar gewesen, erstaunlicherweise gleich quasi sein erster Termin öffentlicher in seiner Amtszeit als Ministerpräsident im Oktober 2021 hat Herrn Wüst zu den Stahlarbeitern geführt. Das war eine große Kundgebung am Werksgelände, also auch da in diesem mittlerweile schon öfter erwähnten Tor 1. Da ist ja dann auch die Konzernzentrale. Da war ich auch und konnte dann sehen, wie Herr Wüst dann gleich mal so in diese Stahlarbeiterwelt integriert worden ist.
Arbeiterkämpfer treffen auf CDU-Ministerpräsident. Das klingt jetzt erstmal nach zwei Welten.
Fand ich auch ein hübsches Setting, wie ich das gehört, weil so einer Kundgebung gab es auch schön die Arbeiterlieder von der Bühne, nämlich den Klassiker Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront. Wenn du auch ein Arbeiter bist und ähnliches wurde da bei Gitarrengeklampfe uns präsentiert. Na, und dann wurde halt Herr Wüst auf die Bühne gebeten und gleich freundlich begrüßt. Der nordrhein-westfälische IG Metall-Chef Knut Giesler, der jetzt ja eine zunehmend wichtigere Rolle im Unternehmen übernimmt, weil er jetzt stellvertretender Aufsichtsratschef bei ThyssenKrupp Steel geworden ist. Der war natürlich gleich begeistert, dass der Ministerpräsident gekommen ist zum Auftakt auch seiner Amtszeit, sprach von einem tollen Zeichen. Naja, man sieht, das ist auch eine emotionale Kiste und man muss sagen, Wüst hat auch maßgeblich daran mitgewirkt, dass ThyssenKrupp aus der Staatskasse diese milliardenschwere Förderung zum Aufbau der Grünstahlproduktion in Duisburg erhalten hat, wie eben besprochen, mit den 700 Millionen aus der Landeskasse.
Also das ist dann noch mehr als Emotionen, sondern auch handfeste Politik. Das hat er im Verbund mit den Grünen beschlossen, die ja hier in NRW sein Koalitionspartner sind.
Genau, wir haben ja hier Schwarz-Grün in Nordrhein-Westfalen und da gab es dann sozusagen einen Schulterschluss mit dem Bund und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war es dann auch, der diesen Scheck übergeben hat in Duisburg, diesen Milliardenscheck zusammen mit Landeswirtschaftsministerin Mona Neubauer, die ja eine Grünen-Politikerin auch ist. Ja, das zeigt einfach, dass das über die Parteifarben hinweg ein Thema ist, ThyssenKrupp, ne?
Aber 2 Milliarden Euro, so viel Steuerzahlergeld für einen, vorsichtig gesagt, ziemlich angeschlagenen Industriekonzern, der ja gar nicht mehr so viel mehr wert ist als 2 Milliarden Euro. Das dürfte bei der konservativen Klientel von Wüst nicht ganz unumstritten gewesen sein, oder?
Kann ich mir auch gut vorstellen, dass da zumindest so der eine oder andere Fragen gehabt hat. Wüst selbst ist da auch ganz offen mit umgegangen, wie er sich selbst gefühlt hat. Zumindest erzählt er es so und sagt ja, zwar sagt er so salopp ja nicht gerade Kleingeld. Und er hat dann auch gesagt, das sei, ja, jetzt zitiere ich Herrn Wüst, eine der schwersten Entscheidungen gewesen, die er während seiner Amtszeit habe treffen müssen. Normalerweise investiert, du sagtest, dass der Staat ja nicht so viel Geld in ein einzelnes Unternehmen auch. Das ist ja auch immer die Frage, gebe ich es einem einzelnen Unternehmen oder insgesamt einer Branche beispielsweise oder mache ich eine allgemeine Entlastung? Aber diese Förderung eines Einzelunternehmens, das ist natürlich ein ganz, ganz heikler Punkt. Und Wüst sagte auch, 2 Nächte lang habe er wegen dieses Themas schlecht geschlafen und gleichzeitig hat er trotzdem die Entscheidung so getroffen, weil es ihm augenscheinlich wichtig ist, diesen Punkt zu setzen. Er sagt es so, auf das Land könnt ihr euch verlassen. Also das ruft er wörtlich so den Beschäftigten zu.
Da ist Herr Wüst jetzt der Arbeiterkämpfer.
Ja, er zelebriert das zumindest schon ein bisschen. Das ist auch deutlich geworden halt bei dem nationalen Stahlgipfel im September 2024. Da hat er diese Äußerung auch getätigt, die ich gerade zitiert habe. Da war vorher auch die große Bühne aufgebaut und da ist er hingegangen, hat sich die Ärmel hochgekrempelt und gesprochen und sich da ganz symbolisch an der Seite der Beschäftigten gezeigt, obwohl kurz vorher es da so richtig gerumst hatte. Wir erinnern uns, das war diese Geschichte, der Stahlvorstand geht auf Druck von Konzernchef Lopez raus und ja, wir hatten den großen Knall. Ne?
Ja, du sprichst von der inzwischen legendären Aufsichtsratssitzung, die wir in der ersten Folge intensiv besprochen haben. Damals ging es ja darum, wie stellt sich die Stahlsparte von ThyssenKrupp für die Zukunft aus und es gab den großen Clash zwischen Miguel Lopez, dem ThyssenKrupp-Chef und den Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat, Sigmar Gabriel. Und kurze Zeit später, beschreibst du gerade, geht Wüst zu den Arbeitnehmern und stellt sich nicht etwa an die Seite von Miguel Lopez, sondern eher an die Seite von den Arbeitnehmervertretern.
Ja, das habe ich als eine ganz bewusste politische Entscheidung wahrgenommen, zu zeigen, ich bin auf einer Seite und ich stehe an der Seite der Beschäftigten und dann natürlich auch mit der Botschaft, liebes Management, passt mal schön auf, was ihr da so macht und übertreibt es nicht. Also das war für mich schon eine politische Sache und die auch so in dieser Tradition steht des landesväterlichen Ministerpräsidenten Johannes Rau, der das ja auch dann ähnlich gemacht hat.
Aber ein SPDler war.
Der ein SPDler war, ganz genau. Und ich glaube, mit diesen Figuren spielt Henrik Wüst auch. Ich glaube, dass ihm das sehr bewusst ist, wenn er dann da dieses Bild bietet. Da passt kein Blatt Papier zwischen mich und die Arbeitnehmervertreter. Das war wirklich fast sprichwörtlich so, dass man den Eindruck hatte, die wollten sich da alle umarmen, Gruppenfotos machen und ja die Einheit zeigen.
Gibt es denn eigentlich auch eine Partei, die dezidiert gegen eine Unterstützung der Stahlindustrie ist? Positioniert sich da irgendjemand öffentlich anders?
Ja, wenn man jetzt mal die an Regierungen beteiligten Parteien nimmt und da auf die FDP blickt, dann denke ich schon, dass das für eine FDP auch gerade als Teil der Ampelregierung, die ja diese Milliardenförderung dann beschlossen hat, dass es für so eine FDP schon schwer verdaulich war, das mitzutragen, weil da ja eigentlich eher der marktwirtschaftliche Standpunkt ist. Erstmal grundsätzlich müsste ein Unternehmen selbst in der Lage sein, Gewinne zu erwirtschaften, eine Perspektive zu haben, auch ohne Steuergeld. Und ist auch auffällig, dass jetzt nicht die FDP-Politiker dann sich da regelmäßig am Standort gezeigt haben und solche Fotos produziert haben, wie jetzt beispielsweise Herr Wüst als Chef einer schwarz-grünen Koalition, sondern es waren auch wirklich sehr viele Grüne, die vor Ort waren. Robert Habeck war mehrmals da und hat auch zu den Stahlbeschäftigten gesprochen, hat auch mit dem Management oft gesprochen. Scholz haben wir erwähnt und eben auch Wüst. Also es ist schon ganz klar, wer zeigt sich da, wer sagt, das ist meine Sache.
Aber eine bewusste öffentliche Positionierung gegen den Stahl, so weit geht die FDP dann auch nicht. Das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen politischer Selbstmord hier im Ruhrgebiet.
Vielleicht ist das Kalkül besser, jetzt gar nicht so auf dieses Thema setzen, weil es halt kein Gewinnerthema ist aus deren Sicht. Andererseits muss natürlich auch derjenige, der das Geld gibt, auch aufpassen, dass man nicht aufs falsche Pferd setzt, weil es ein Verliererthema ist. Also das ist immer so auch dieses politische Spiel, wann man in welcher Phase sich wie zeigt und wie positioniert. Ne?
Es gibt noch etwas, was auffällt, finde ich, und vielleicht ein weiterer Teil der Erklärung ist, warum die Interessen von ThyssenKrupp auch in Berlin ziemlich gut vertreten sind. Erstaunlich viele einflussreiche Spitzenpolitiker kommen aus Duisburg, ne? Also wir haben Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, SPD, eben schon erwähnt, Grünchef Felix Banaschak, Mahmut Özdemir, SPD, Staatssekretär im Innenministerium. Habe ich noch jemanden vergessen?
Ja, mir wird spontan noch Sarah Philipp einfallen, die Chefin der NRW-SPD. Und mir fällt auch jetzt, wenn wir noch die anderen Standorte nehmen, wir haben ja auch noch Bochum als Standort, Dennis Radke, das ist immerhin der CDA-Chef, also sprich der Chef des bundesweiten Arbeitnehmerflügels der CDU. Jetzt wird ja gerade wieder auch die CDU besonders spannend, auch glaube ich für die Arbeitnehmerseite, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Friedrich Merz sehr, sehr gute Chancen hat, der nächste Kanzler zu werden. Da muss man ihn ja gerade auch gewinnen. Aber die Politik ist schon auch einfach sehr verwoben mit der ganzen Struktur. Also jetzt Bärbel Baas, das ist ja die zweite Frau im Staate als Bundestagspräsidentin. Wir haben eine Bundestagspräsidentin, die natürlich in anderer Funktion, aber auch im Aufsichtsrat der Hüttenwerke Krupp Mannesmann ist, also HKM. Und dieses Unternehmen HKM, das steht ja auf der Kippe, könnte wirklich geschlossen werden. Wir haben schon darüber gesprochen. Mehr als 3000 Arbeitsplätze. Naja, und in diesem Aufsichtsrat ist ja die zweite Frau im Staate vertreten, um es jetzt mal so emotional aufzuladen. Also man merkt, da ist ja eine ganz sensible Situation.
Mhm. Ich glaube, wir können, ohne uns weit aus dem Fenster zu lehnen, die These aufstellen, dass es sich auch künftig nach der Wahl noch einige einflussreiche Politiker finden werden, die sich für die Stahlindustrie einsetzen, oder?
Davon ist auszugehen.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge, in der wir analysiert haben, warum sich die deutsche Politik mit wenigen Unternehmen so intensiv beschäftigt wie mit ThyssenKrupp. Darauf haben wir mehrere Antworten gefunden. Es hängen nicht nur viele Arbeitsplätze am Stahl, sondern der Stahl ist auch, wie die Politik gerne sagt, systemrelevant. Das heißt, Stahl ist ein wahnsinnig wichtiges Vorprodukt für ganz viele in Deutschland produzierte Waren. Und wenn wir als Land abhängig machen uns von anderen, geraten wir da möglicherweise in Abhängigkeiten, die wir so gar nicht haben wollen. Beim nächsten Mal wird's spannend, da freue ich mich schon sehr drauf, weil wir uns auf ein ganz anderes Terrain begeben.
Ich bin auch schon ganz gespannt.
Ja, da brauche ich noch mehr Hilfe von Ulf als sonst. Wir wollen uns nämlich weggehen von der Analyse der Machtfaktoren bei ThyssenKrupp hin zu einem fast schon technischen Thema, nämlich dem grünen Stahl. Wir haben das eben schon mal angerissen, aber das ist natürlich total interessant. Was ist eigentlich grüner Stahl? Wie kann man ihn produzieren und wie realistisch ist es eigentlich, dass wir das in Deutschland hinkriegen?
Ja, ich neige ja nicht zu Übertreibungen, aber ich würde schon sagen, das ist eine Existenzfrage der Stahlindustrie, mit der wir uns dann befassen wollen.
Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns bei Spotify, Amazon Music, Apple oder auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, um keine Folge zu verpassen.
Und alle Wirtschaftsnachrichten aus dem Ruhrgebiet, natürlich auch zu ThyssenKrupp, von mir und von meinen Wirtschaftskollegen. Die Nachrichten finden Sie auf watz.de/Wirtschaft. Und auch ich sage danke.
Tschüss.
Jo, tschüss.
Am Abgrund ist eine Produktion der WAZ. Skript und Moderation Ulf Meinke und Oliver Hollenstein. Redaktion und Schnitt Anja Wölker. Besonderer Dank an Stefan Schulte, Frank Messing und Michael Krechting.
It's time to turn your daydream into your dream job. Wix gives you the power to turn your passion into a moneymaker with a website that fits your unique vision and drives you towards your goals. Let your ideas flow with AI tools that guide you, but give you full control and flexibility. Manage your business from one dashboard and keep it growing with built-in marketing features. Get everything you need to turn your part-time passion into a full-time business. Go to Wix.com.